Hallo, ich bin Thomas Meyer, Vater, Autor, Lehrer und von ADHS-Betroffener. Bis zu meiner Diagnose verstand ich nicht, warum mir gewisse Dinge so schwer fallen und andere dafür so leicht. Zum Beispiel schiebe ich alles bis zum letzten Moment auf und begeistere mich ständig für etwas Neues. Mit dieser Podcast-Reihe versuche ich herauszufinden, was hinter ADHS genau steckt. Im Gespräch mit Fachleuten erfahre ich, wie Betroffene, groß und klein, funktionieren und wie uns geholfen werden kann. Danke, dass Sie hier sind und zuhören. Wir befinden uns hier im Spezialambulatorium für ADHS der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in Zürich-Orlikon. Ich bin hier im Büro von Frau Anna Buatzte, der leitenden Ärztin und einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Guten Tag, Frau Buatzte. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns zu erzählen haben zum Thema Frauen mit ADHS.
Ja, sehr gerne, Herr Meyer.
Dieses Spezialambulatorium für ADHS, gibt es das schon länger?
In dieser Form mit 7 Personen seit, würde ich sagen, 7-8 Jahren. Aber es hat historisch gab es auch vorher ein ADHS-Ambulatorium eben unter der Leitung meiner Vorgängerin, Frau Professor Eich. Da waren wir aber deutlich schlechter besetzt.
Die Erkenntnis, dass ADHS bei Frauen anders ausschaut als bei Männern, ist ja eher jung. Mhm. Waren die Patienten anfangs geschlechtlich gleich aufgeteilt oder haben Sie jetzt ein Übergewicht an Frauen? Wie schaut das aus?
Mhm. Das ist eine super wichtige Frage, weil ADHS natürlich historisch so gewachsen ist. Also ich weiß nicht, ob Sie Herrn Heinrich Hoffmann kennen, den Autor von Struwwelpeter. Der hat ja damals den Zappelfilm beschrieben, der war ja männlich. Und historisch hat das Ganze dann sehr, sehr männerlastig angefangen. Und so ist das auch recht lange gegangen. Dementsprechend sind all diese Fragebögen zum Beispiel und diagnostisches Gewicht immer auf Männer fokussiert gewesen. Also zum Beispiel Fragebögen gibt es bis heute nur für Männer speziell und nicht für Frauen. Was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft zugenommen hat, dass es eben halt auch Frauen gibt, die ADHS betroffen sind. Und zunehmend kommen natürlich auch zu uns Frauen. Ich würde sagen, so ungefähr seit 5 Jahren.
Zunehmend heißt dann
gleich ich würde sagen, genau, das ist ja eigentlich der Punkt. Früher hat man angenommen, dass es auf 10 Männer nur eine Frau kommt, also in ganz früheren Artikeln, wissenschaftlichen Arbeiten. Und jetzt kann man sagen, im klinischen Setting, also hier bei uns in Oerlikon im Ambulatorium, haben wir das Ratio oder das Verhältnis 1:1.
Und trotzdem ist der Fragebogen weiterhin männlich.
Richtig, richtig.
Warum
richtig.
Denn?
Eben, das hat historische Hintergründe. Eben der Erstbeschreiber in der deutschen Literatur, in medizinischer Literatur, hat diesen Zappelphilipp oder Hans guck in die Luft, das ist so diese unaufmerksame Form von ADHS, beschrieben. Und man hat früher wirklich nur gedacht, das ist typisch klassisch männliche Erkrankung.
Aber es ist ja jetzt nicht mehr früher, es ist ja jetzt heute.
Es ist jetzt,
warum
genau.
Gibt es denn keinen Fragebogen für Frauen?
Das ärgert mich bis heute und also die Fachkräfte sind daran, tatsächlich etwas zu prüfen, was auch wirklich für Frauen verhebt. Es gibt nämlich einen Fragebogen für Frauen, also eine amerikanische Forscherin hat das entwickelt und man hat sehr große Hoffnung darin gehabt. Und dieser Fragebogen, wenn man es dann verglichen hat mit den gängigen Fragebogen, hat wie versagt. Also es liefert keine besseren Werte. Von Patricia Quinn heißt die Wissenschaftlerin. Und diesen Fragebogen hat man dann den Fragebogen von Männern verglichen. Und die sind weniger brauchbar für Frauen. Also bis jetzt arbeiten wir wirklich immer noch mit den Fragebögen für Männer, was Testungen angeht. Aber ich sage immer meinen Kolleginnen, wenn die Frauen nicht so hohe Punktzahlen erreichen, also es gibt ja einen gewissen Score, was die Betroffenen erreichen müssen, dürfen sie sich nicht verunsichern lassen. In dieser Sache. Und Fragebögen sind ja nur ein Teil der ganzen Geschichte, oder? ADHS-Diagnose ist ein großes Puzzle.
Welches Kinderbuch hätte es auch noch gebraucht, nebst dem Struwwelpeter und dem Zappelphilipp?
Es gibt ja Vermutung, dass die, ich glaube, es ist die Pauline, die dann kokelt, mit dem Feuer spielt und bei Unaufmerksamkeit tatsächlich, also sehr ein tragisches Buch, verbrennt und verstirbt. Man vermutet, dass das eine weibliche ADHS-Betroffene sein könnte aus dem Struwwelpeter, ja. Ich meine, das Problem ist ja, dass die Jungs sich deutlich anders präsentieren. Und das weiß man aus Gendermedizin heutzutage, dass Männer in vielen Erkrankungen zum Beispiel ganz anders sich präsentieren. Herzinfarkt ist so ein Paradebeispiel. Ne? Männer haben Angstschweiß, Schmerzen in den Armen, die ausstrahlen. Und bei Frauen kann sich Herzinfarkt mit Übelkeit und Erbrechen manifestieren. Da kann man einfach sagen, Magen-Darm-Grippe. Dabei hat Frau ein Herzinfarkt. Und das ist, ich glaube, man kann das übertragen, dieses Beispiel von der Somatik, auch auf psychiatrische Symptome. Man kann sagen, dass Männer mit ADHS deutlich mehr auffallen. Die Jungs sind disruptiv, die sind zappelig und Frauen sind eher introvertiert, internalisierend und sind ruhiger. Was stört jetzt im Klassenraum mehr? Ne? Ein Bub, der mehr Stress macht oder eine Frau, die vor sich irgendwas herkritzelt? Und so bekommen Männer spannenderweise oder Jungs auch spannenderweise viel früher die Hilfe, kriegen auch viel früher die Unterstützung, eventuell eine Beschulung, Abklärung. Und dadurch ist in der Forschung bekannt, und das sehen wir auch klinisch, haben Männer anderes Selbstbewusstsein als Frauen mit ADHS. Weil die Frauen viel länger diese Symptome mit sich herziehen, viel später diagnostiziert werden, viel häufiger auch von den Peers victimisiert werden, so gemobbt werden und dann in so eine negative Entwicklung reingehen.
Was sind denn typische weibliche ADHS-Symptome?
Ich würde nicht sagen, dass es typische weibliche ADHS-Symptome gibt. Ich glaube, die Symptome wie Überaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung als Kernsymptome sind bei Männern und Frauen gleich. Das möchte ich so richtig nochmal festhalten. Nur die Präsentation kann anders sein. Also ein hyperaktiver Bub kann herumrennen zum Beispiel, und ein hyperaktives Mädli ist dann irgendwie am Herumkritzeln oder am Herummalen oder dreht ständig an den Haaren. Hatte ich auch schon viele Patientinnen. Spielen mit den Schmuck, Schmucksachen. Ich hatte mal eine Patientin, die gesagt hat, sie sei nicht hyperaktiv, und als sie rausgegangen ist nach jedem Gespräch, lagen auf dem Stuhl immer zerfetzte Taschentücher. Also das sind eher so innere Unruhe, was die weibliche Person beschreiben, und viele kleine, feine Bewegungen, die sie machen.
Aber das ist interessant. Ich glaube, ein hyperaktiver Mann merkt, dass er hyperaktiv ist, und diese Frau, von der Sie gerade erzählen, war überzeugt, sie ist es nicht, obwohl sie sich hyperaktiv betätigt hat.
Richtig, richtig.
Und ich nehme an, diese Verzerrung kommt häufig vor.
Richtig. Was man sagt, ist auch, dass zum Beispiel Mädchen auch sehr viel reden, die Hyperaktivität durch das Reden, also durch das Geschwatzige im Unterricht auffallen, dass die andere stören durch das viele Reden. Und ich hatte mal ein paar Patientinnen, und eine hat mir das erzählt, immer auf der Reise irgendwohin gab es ein Spiel in der Familie, ein Spiel des Schweigens. Das heißt, wer am längsten schweigen würde, würde dann gewinnen. Also so haben die Eltern versucht, mit der Situation umzugehen. Im Auto ist man angestellt, darf man nichts machen. Deswegen muss man immer schauen, wie sich die Symptome der Hyperaktivität äußern. Und es gibt natürlich auch weibliche Personen, die sich viel bewegen. Das gibt's auch. Also das ist keine Seltenheit.
Stattdessen werden Frauen ja häufig mit Angststörung oder Depression diagnostiziert. Mhm. Was läuft da falsch?
Mhm. Es ist tatsächlich, wenn Sie sich daran erinnern mögen, was wir gesagt haben, mit diesem Negativen. Mit dieser Negativspirale bei Frauen. Das heißt, zu spät diagnostiziertes ADHS, im Schnitt 4 Jahre später als bei Buben, viele Versagensängste, Rückweisung, das Durchfallen zum Beispiel in der Schule führt dazu, dass die dass die so eine Depressionen oder depressive Stimmung entwickelt, negative Stimmung, negatives Selbstbild entwickeln und zudem Angst haben, also Bauchschmerzen etc. Und später, wenn man das gar nicht erkennt oder behandelt, kann sich das wirklich zu einem Depression entwickeln. Und da muss man einfach sagen, das ist sekundär. Und so kommen meistens bei uns Frauen, nachdem die irgendwie 3, 4 Psychiaterinnen, Psychologinnen besucht haben, Therapien versucht haben und vielleicht auch gar nicht auf Antidepressiva angesprochen haben, zu uns, weil die übersehen werden. Und eigentlich ist bei denen die Depression praktisch keine primäre Störung, sondern nur sekundär. Also es ist im Prinzip historisch-biografisch entwickelt sich sekundär aufgrund der ADHS aufgrund der Störung dann praktisch die sekundäre Erkrankung in Form von Depression oder Angst.
Und mit dieser Krankengeschichte, wie komme ich dann zu Ihnen als Frau?
Eben über Umwege.
Aber was ist ein Umweg, der von diesem Irrweg zu Ihnen führt? Also ich stelle mir vor, ich bin eine Frau, schon etwas älter, ich habe all die Leiden, die Sie beschrieben haben, ich weiß nichts von meinem ADHS, die Antidepressiva bringen nicht wirklich was. Mhm. Was braucht es, damit ich hier bei Ihnen sein darf?
Einen Psychiater, den vor ADHS gehört hat und eine gründliche biografische Anamnese vor allem, das ist extrem wichtig. Also nebst all diesen Fragebögen ist sehr, sehr wichtig, dass man das Leben dieser Frau wirklich im Längsschnitt beobachtet und erfragt, was seit der Geburt bis zur jetzigen Zeit passiert ist. Das ist das, was ADHS als chronische Erkrankung oder als Lifespan-Störung auszeichnet. Das heißt, man muss auch als Psychiater, der jetzt nicht auf ADHS spezialisiert ist, durchaus im Rahmen der Biografie die richtigen Fragen stellen. Und dann kann man die Patienten uns zuweisen und wir beschäftigen uns dann mit dieser konkreten Diagnose oder Abklärung, ja. Aber häufig ist wirklich, wie Sie gesagt haben, Irrweg oder Umweg über viele Jahre, zum Teil auch Hospitalisationen und ADHS wird nicht erkannt, weil in dem Moment halt eben Depression oder Angst im Vordergrund sind. Aber man muss ein bisschen weiter schauen, dahinter schauen.
Jetzt habe ich das Glück und lande hier bei Ihnen, weil irgendein schlauer Psychiater, vermutlich dann eine Psychiaterin, auf die Idee kommt, es könnte auch an ADHS liegen. Mhm. Und wie reagieren dann die Betroffenen, wenn sie hier sitzen und von Ihnen hören, dass das vermutlich das Problem immer war?
Da gibt es tatsächlich sehr verschiedene Reaktionen, finde ich auch eine sehr wichtige Frage, weil man so ein bisschen die Hoffnung und Erwartungshaltung auch anschauen muss. Es gibt natürlich sehr tragische Fälle, wo man sagen kann, mit 55, nachdem das Studium, die Lehre, mehrere Arbeitsplatzwechsel gegeben hat, dann die Diagnose mit 60, 55 zu vergeben, führt natürlich zu so einem Ärgernis, vielleicht auch zu Wut, zu Traurigkeit, manchmal zu Vorwürfen den Eltern gegenüber. Ja, die hätten das doch besser wissen müssen. Dabei sind Probleme ja häufig auch gesellschaftlich, oder? Dass die Gesellschaft eigentlich häufig eben die psychische Erkrankung stigmatisiert und sich die Eltern gar nicht getrauen, diese Personen abzuklären, die Kinder, oder die selbst gar nicht darüber gehört haben. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Reaktionen, Wut, Trauer, Erleichterung auch und das Gefühl, dass eine Erklärung zu haben für vieles, das kann auch sehr erleichtern, dass die Patienten das Gefühl haben, das ist das und das, was dazu geführt hat, dass ich aus der Schule gefallen bin, dass ich mehrere Arbeitsplätze gewechselt habe, dass ich zum Beispiel Chaos zu Hause habe. Viele Patientinnen machen ja einen sozialen Rückzug aufgrund von Chaos, weil sie es nicht im Griff haben und haben Mühe, jemanden nach Hause zu lassen. Also all das kriegt dann auf einmal eine Erklärung. Und natürlich auch Hoffnung, dass sich das ändern kann. Aber ich finde, das ist extrem wichtig, wann dieser Zeitpunkt ist. Drum müssen wir daran arbeiten, dieses Awareness oder das Bewusstsein darüber zu stärken, dass Frauen eben halt auch betroffen sein können. Drum ist es so wichtig, dass wir uns heute so unterhalten.
Sie haben das Gesellschaftliche angesprochen. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, die Sozialisierung trägt sehr viel bei zu dem Problem. Wenn wir uns überlegen, was Jungs erlaubt wird und was von Mädchen erwartet wird, welche Art Verhalten, dann passt das ja leider sehr gut zu dem, was Sie hier beschreiben. Also ein Mädchen soll nicht laut sein, dann ist es in der Folge auch nicht laut mit seinem ADHS. Kann man das so übereinanderlegen?
Also es ist ein sehr guter Einwand. Das ist tatsächlich so, dass obwohl wir in der modernen Gesellschaft leben, die Sozialisation immer noch sehr unterschiedlich ist. Wie Sie gesagt haben, Mädchen müssen leise sein. Sie dürfen nicht schmutzig sein, nicht klettern, nicht springen. Häufig noch, also dieses klassische Bild von einer Frau, die angepasst sein muss, die nach dem Essen sitzen bleiben muss mit den Eltern, der Bub darf aufstehen, oder? Der Arme. Und das Mädchen muss immer noch hocken bleiben. Also das, es ist tatsächlich noch sehr fest in der Gesellschaft. Und das trägt dazu bei, auf jeden Fall. Was ich vorhin noch zusätzlich gemeint habe, ist, dass ich häufig höre, dass die Eltern, und das ist, glaube ich, allgemeines Problem über beide Geschlechter, Angst haben, zum Beispiel von Nachbarn oder von Bekannten, von Freunden stigmatisiert zu werden. Warum? Was hören die? Du hast in der Erziehung versagt, oder? Erstens das, du hast in der Erziehung versagt. Zweitens, du hast psychische Störung in der Familie. Das heißt, all das führt dazu, dass die Eltern sich gar nicht getrauen, auch wenn die merken, dass etwas nicht stimmt. Zusätzlich als Faktor kommt noch, dass häufig Eltern mit betroffen sind. ADHS ist ja sehr stark genetisch. Und die
kann ich bestätigen? Ich habe es meinem Sohn vererbt.
Ja, aber dann erleben sie wahrscheinlich ihren Sohn als total natürlich, oder? Das ist ja irgendwie, was die Eltern als Ich-Synton erleben oder gar nicht fremd.
Meine Mutter hat es mir vererbt.
Ja, sie haben weibliches ADHS in der Familie.
Ja, die wiederum hat es von ihrem Vater bekommen. Das heißt, für mich ist es tatsächlich normal.
Richtig.
Durchaus, aber dennoch hat es auch bei mir lange gedauert, bis ich auf die Idee kam, dass ich das von meiner Mutter haben könnte. Ich habe es auch bei ihr nicht richtig erkannt, bis es mir wie Schuppen von allen Augen fiel, dass all die Dinge, die ich mit ihr erlebt habe, vermutlich darauf zurückzuführen. Also, was heißt vermutlich? Der Fall ist eigentlich klar.
Der Fall ist klar.
Ja, das ist, dass sie immer zu spät war, dass sie Dinge behauptete, die nicht stimmten, weil sie sie vergessen hatte und all das.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Und das führt natürlich, das habe ich ja auch erlebt, mit ihr, mit anderen, mit mir selbst, auch als Vater, es führt immer wieder zu Reibungen.
Richtig, ja.
Ich habe, obwohl ich weiß, wie es ist, habe ich über Jahre hinweg nicht akzeptieren können, dass mein Kind mich tatsächlich nicht hört, wenn ich mit ihm spreche. Und er hat mir das immer wieder gesagt und ich konnte es nicht wahrhaben. Ich dachte immer, das ist einfach respektlos, mich so zu ignorieren. Also ich muss tatsächlich sehr viele Fragen dreimal stellen. Aber die ersten zwei Male sind notwendig dafür, um überhaupt sein ADHS-Ohr zu erreichen. Ja. Und es ist nicht lange her, als ich es wirklich endlich anerkennen konnte. Er hat es mir dann auch nochmals ausführlich erklärt und gesagt, Papa, ich höre dich nicht.
Ja, ja.
Und ich kann es ihm erst jetzt glauben. Das heißt, ich, obwohl ich selber betroffen bin, fällt es auch mir schwer, das zu anerkennen und zu erkennen überhaupt. Also die eigene Betroffenheit hilft da auch oft nicht. Und meine Partnerin ist ebenfalls von ADHS betroffen. Und es brauchte mehrere Beziehungsjahre, bis uns beiden das auffiel.
Ja.
Denn mir war schon klar, sie hat eine leicht verpeilte Art und ihr Gehirn ist noch viel schneller als mein eigenes, wenn es darum geht, um die nächste Ecke herumzudenken. Aber ich hielt sie einfach für die Anja, die sie ist. Und sie selber war überzeugt, ADHS ist das, was Thomas hat. Ich bin ein offenbar sehr plakativer Fall. Mhm. Und into the relationship kam dann diese Idee auf, dass sie selber betroffen sein könnte, nur schon als Voraussetzung dafür, es mit mir aushalten zu können. Und die Abklärung bei ihr war ja umständlich. Sie hatte auch diesen Fragebogen für Männer. Mhm. Es war dann eine uneindeutige Diagnose. Aber ich habe selber jetzt eben beim Kind, bei der Mutter, bei der Partnerin das nicht richtig erkannt. Mhm. Und ich finde es so wichtig, dass wir, also natürlich es nicht als Modekrankheit abtun, schon gar nicht, aber dass wir auch offen sind dafür, dass das einfach sehr viele Menschen betrifft und dass es das Leben von sehr vielen Menschen beeinträchtigt. Ich habe es oft als starke Beeinträchtigung erlebt.
Ja.
Und dass es individuell ist.
Richtig, ja. Sehr individuell und halt auch geschlechtsspezifisch.
Richtig. Also meine Frage vorhin, gibt es typisch weibliche Symptome? Ich hätte über mich, hätte mich überrascht, wenn Sie gesagt hätten, ja, das. Mhm. Aber es ist offenbar in dem Sinne typisch weiblich, nicht erkannt zu werden.
Richtig, kann man fast so sagen, ja.
Vielleicht auch stigmatisiert zu werden, einfach aufgrund der Sozialisierung.
Richtig.
Also könnte man vielleicht daraus schließen, wenn man jetzt wollte, wäre die Sozialisierung nicht so dichotom, mhm. wäre wahrscheinlich auch diese Unterscheidungsproblematik niemals so groß. Dann würde einfach man sagen, würde man sagen, dieses Kind ist flippig mhm. und kreativ und vielseitig und kurz angebunden, ungeachtet dessen, was das Geschlecht ist.
Ich glaube, die Sozialisierung spielt halt schon eine sehr große Rolle. Ich würde es nicht nur auf die Sozialisierung abstellen, aber ja, ich glaube, ein großer Teil ist tatsächlich auch die Sozialisierung. Spannend, dass Sie gesagt haben, eben wegen dem Ansprechen von ADHS-Betroffenen. Ich hatte einen Patienten, der tatsächlich, bevor er zu uns kam, in der Jugend zum Audiologen, zum ORL, also Hals, Nasen, Ohren geschickt wurde und Audiogramm gemacht hat oder machen musste, weil die Lehrerin gemeint hat, er sei taub, also er sei wirklich schwerhörig. Hat man dann im Tischspiel abgeklärt, herausgefunden, dass er überhaupt nicht betroffen ist und dann ist man irgendwann viel, viel später dann auf ADHS gekommen. Da hilft manchmal, wenn man die Menschen nicht nur anspricht, sondern auch leicht anfasst. Das kann sehr hilfreich sein.
Das habe ich dann
sein.
Auch gemerkt, auch bei ja. meinen Schülerinnen und Schülern.
Ja.
Das ist sehr interessant. Ich bin Realschullehrer geworden.
Ah ja?
Und es ist ja immer schwierig zu sagen, du hast das. Ich erkenne es bloß in anderen.
Ja.
Und in der Lehrerfunktion steht es mir ja noch weniger zu, eine fachliche ja. Diagnose zu fällen. Dennoch erkenne ich es in diversen Kindern. Mhm. Und merkt dann schon auch, erstens, ja, die wären vielleicht nicht in der Realschule, hätte man das früher erkannt oder überhaupt erkannt und behandelt. Und zweitens, ich muss mit denen umgehen wie mit meinem Kind oder mhm. man mit mir, alltäglich Dinge oft dreimal sagen. Mhm. Ich weiß ja selber, wie es ist, wenn ich mich erhebe mit einem Vorhaben und einen Schritt mache und vergesse, mhm. was das Vorhaben gewesen
ja.
war.
Ja.
Das ist mir so nicht fremd.
Ja, finde ich wichtig, dass die Lehrer auch das Bewusstsein haben. Oder sie sind ja praktisch diejenigen, die das vermeiden können, dass zum Beispiel Mädchen übersehen werden und dass man nur den störenden, disruptiven Buben zuhört und die Mädchen, die dann wirklich verträumt sitzen und dann bloßgestellt werden mit irgendwelchen gemeinen Lehrerfragen.
Das machen wir nicht.
Das machen sie nicht, aber es passiert häufig tatsächlich. Ja. Und das ist halt extrem wichtig, dass dort auch das Bewusstsein da ist. Finde ich gut.
Jetzt habe ich so reingeplatzt, das machen wir nicht. Ich muss mich jetzt aber ganz ehrlich fragen, ob ich es wirklich noch nie gemacht habe. Ich muss es mir nochmals überlegen. Möglicherweise habe ich es auch schon.
Sie gemacht. Können sich ja vornehmen, sich zu bessern.
Ja, ich werde mir jedenfalls vornehmen, einfach mal davon auszugehen, dass alle ADHS haben und entsprechend mit ihnen umzugehen. Aber jetzt gerade an mich als Lehrer. Worauf soll ich achten bei den Schülerinnen? Mhm. Soll ich bei denen, die am verträumtesten sind, davon ausgehen, dass sie betroffen sein könnten? bei denen, die immer zu spät sind?
Mhm. Sind alles einzelne Symptome, aber bei ADHS muss ja wie alles zusammenkommen. Also ich würde sagen, bei einem Mädchen, was zu spät kommt, was verträumt ist, was chaotisch ist, was Sachen vergisst und verliert, verlegt, was vielleicht auch ausgeschlossen ist von anderen Mädchen, da ein bisschen genauer hinschauen, was vielleicht nicht so in den gleichaltrigen Bande aufgenommen ist. Ja, ja. Spannend ist noch beim Mädchen, da können Sie auch noch mal schauen, apropos Hyperaktivität, es gibt ja welche, die im Unterricht ständig beschäftigt aussehen, also ständig malen oder irgendwas, und der Lehrer sieht nicht, aber die Schülerin arbeitet. Häufig müssen sie schauen, was die dann aufschreiben. Häufig konzentrieren sich die Mädchen durchs Malen oder Ausmalen von Sachen oder Kritzeleien, weil die dann sagen, dass sie viel, viel besser konzentriert sind. Also auf sowas könnten sie auch achten.
Danke, ist schon mal sehr hilfreich.
Also ich sammle solche, ich lasse mir das wirklich auch zeigen. Also ich lasse mir Schulhefte von früher mitbringen, wenn die da sind. Lehrerkommentare sind wichtig. In der Schweiz gibt es ja jetzt leider nur noch diese Kreuze und keine ausführliche satzweise Beurteilung der Lehrer. Die waren sehr hilfreich. Also in Deutschland ist das immer noch so Fließtextbeurteilung, kann auch sehr viel Aufschluss geben. Ja.
Ich werde noch stärker auf diese Dinge achten. Meine Partnerin, ich habe sie gebeten, einige Fragen zusammenzustellen für uns heute. Sie hat hier ein super Stichwort aufgebracht, nämlich das Masking. Vielleicht können Sie das kurz erklären, bitte.
Es geht ja dabei darum, wie Frauen oder auch Männer, betroffene Männer, ADHS-Symptome verstecken, also maskieren. Und das ist noch eine spannende Sache. Als ich hier angefangen habe, 2010 oder 2011, mag mich nicht mehr genau erinnern, habe ich genau diese Frage mir gestellt, warum die Personen, die so spät in die Abklärung kommen, überhaupt so weit überlebt haben, in Anführungsstrichen, ohne eine Diagnose. Weil man dann gesehen hat, während der Diagnosestellung, wie stark die Symptome ausgeprägt sind. Und dafür verantwortlich ist genau dieses Masking. Und so hatte ich die Idee, eine qualitative Studie zu machen und die Patienten zu diesen Kompensationsmechanismen zu befragen. Und bei diesem Masking oder Kompensation sieht man super viele kreative Sachen, die ich denn dann auch zwischen den Patienten natürlich anonym rumgebe als Tipps. Also zum Beispiel die Veränderung oder Switchen zwischen den Tasks. Ne, dass man kann das auch als Symptom sehen. Zum Beispiel, dass jemand mal schnell 10 Minuten hier was macht und 10 Minuten was anderes macht und dann wieder eine andere Tätigkeit sich zuwendet. Und da hatten tatsächlich einige Patienten gesagt, das würden die bewusst machen, weil die sich lange nicht auf etwas konzentrieren könnten und sich langweilen würden. Oder Sport. Ich hatte meinen Patienten, der zur Corona-Zeit, dadurch, dass die Bewegung so eingeschränkt war, sich eine Gym gebaut hatte zu Hause und alle 25 Minuten Übungen gemacht hat. Jemand hat gesagt, Sekretärin. Also er konnte sich dann Sekretärin leisten und hat sich organisieren lassen. Also es gibt sehr viele kreative Ideen.
Aber was hat es mit dem Masking zu tun, wenn ich bewusst alle 10 Minuten die Aktivität wechsle?
Es ist so, dass die Patientinnen dann an der Sache bleiben können, die Sache dann erledigen können und nicht sich etwas anderem widmen. Also das nach außen sieht so aus, erstens, dass sie arbeiten und zweitens, dass die Sachen auch abgeschlossen werden. Ja, auch wenn es häufig nicht so ist. Ja.
Ach so, also man macht sich und anderen eine Ordnung vor, die richtig, so nicht existiert.
Richtig, ja. Richtig. Oder viele eben kleine Bewegungen, wie ich Ihnen gesagt habe.
Ja.
Es gibt Patienten, die so Fidget-Tools haben, die sehen sie gar nicht, die sind dann in den Taschen und maskieren zum Beispiel dadurch eine hyperaktive Ausprägung. Sind häufig auch Frauen. Ja.
Ich habe sehr viele Fidget-Tools beschafft.
Haben Sie, ja.
Einige wurden schon beschlagnahmt von meiner Partnerin.
Ja,
ja,
genau.
Wenn wir Zeit verbringen, dann wird mit den Fingern irgendwas immer gebastelt.
Ja. Masking ist natürlich auch, und das sehen wir auch bei Mädchen, auch in der Schulzeit und auch später bei Frauen, mehr Zeit zu investieren. Also fast dieses perfektionistische sehr lange etwas an etwas sein, möglichst perfekt zu machen, keine Fehler zu machen, dass das fast wieder nicht der Norm entspricht, oder? Bestimmte Fehlermenge oder Quote ist ja auch in der allgemeinen Bevölkerung. Nobody is perfect und das soll man sich auch nicht vornehmen. Aber Patientinnen, die das bei sich merken, die übertreiben die andere Richtung. Oder dass die dann fast zu perfekt sind. Zum Beispiel die E-Mails dann 6-mal durchlesen. Mhm. Ich hatte eine Patientin, auch wieder wirklich eine weibliche Person, die gesagt hat, sie war so ängstlich vor dem ÖV, etwas zu verpassen aus der Geschichte daraus, hat sie halbe Stunde vorher angefangen, die App immer mehrfach anzuschauen, die SBB-App. Also das ist typisches Masking und Kompensation, um einfach nicht zu spät zu kommen. Es gibt Patientinnen, die halbe Stunde vorher kommen oder eine Stunde vorher kommen. Sie können sich vorstellen, wie viel Lebenszeit man damit in Warteräumen verbringt, um einfach nicht zu spät zu sein oder nicht zu was zu verpassen.
Also es kann ja dann auch zu einer Zwangsstörung sich ausarten.
Es kann tatsächlich sich so äußern wie eine Zwangsstörung. Es und da muss man Masking. Auch sehen. Aber eigentlich ist das Masking. Ja. Also auch teilweise wirklich traurig. Ja, je nach Ausprägung.
Ja, auch ein großer Stress.
Richtig, ja, ja.
Man will als Frau schon genügen und dann will man als ADHS-Betroffene doppelt genügen.
Und da sind wir, glaube ich, wieder bei der gesellschaftlichen Frage. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten zu ADHS und Frauen und da habe ich immer ein Bild von Jägerinnen eingeblendet. Also diese klassische Rollenverteilung, Sammler und Jäger. Und dieses klassisches Bild einer Frau, was dazu führt, dass Frau zu Hause doch immer noch mehr macht als Mann, was die Ordnung angeht, dass die Frau gleichzeitig arbeitet, für die Hausaufgaben zum Beispiel bei den Kindern zuständig ist. Das führt dazu, dass gerade dann ADHS-Frauen wirklich ausbrennen und dann mit Depressionen oder Angststörungen in der Klinik landen und erst über Umwege zu uns kommen. Also das ist, glaube ich, in dieser gesellschaftlichen Wahrnehmung einer Frau recht immer noch, trotz der modernen Gesellschaft, recht belastend.
Würden Sie die Gesellschaft überhaupt als modern bezeichnen? Ich glaube, nur die Tools sind modern, aber wir selber nicht.
Ich sage das immer, weil wir immer von der modernen Gesellschaft sprechen.
Weil wir modern sein möchten.
Weil wir vielleicht modern sein möchten, ja. Ja.
Aber gerade was diese Rollenbilder anbelangt, sind wir ja überhaupt nicht modern.
Finde ich eigentlich auch, ja, finde ich auch, muss ich Ihnen zustimmen. Ich glaube, sehr viel ist ein Wunschdenken dabei, ja, doch, doch. Und gerade wenn jemand, Sie können sich vorstellen, wenn eine Frau selbst betroffen ist, selbst Mühe hat, sich zu organisieren, aber die ganze Familienagenda organisieren muss, ist das Chaos vorprogrammiert. Ja, das ist tatsächlich schwierig.
Betreiben Jungs überhaupt Masking?
Masking? Das ist eine gute Frage.
Also so wie Sie es präsentiert haben und so wie sich Männer präsentieren, würde ich sagen, wir neigen nicht dazu, uns zu verstecken mit unserem Wesen.
Würde ich tatsächlich auch so sagen, ja. Also die Buben fallen ja tatsächlich auf. Wenn die dann nicht diese negative Energie haben, Sachen zu zerstören in der Kindheit oder Sachen herumzuwerfen oder den Lehrer, hatte ich mal einen Fall, ein Gummi, hier Radiergummi an den Kopf zu werfen, dann spielen die den Klassenclown. Also dieses typische ADHS-Bub ist entweder Klassenclown oder so ein Störenfried in der Klasse. Viel weniger, da haben Sie recht. Da gibt es aber auch Kompensationsmechanismen und die sind häufig extern.
Wie helfen Sie Frauen, das Masking zu überwinden?
Das A und O ist wirklich die Psychoedukation, also die Aufklärung und überhaupt zu erkennen, wo Masking betrieben wurde. Viele machen das ja einfach, weil die das seit Jahren machen und wissen gar nicht, dass das eigentlich ein Teil von Masking ist, was die machen. Und man muss über diese Sachen reden, aufklären, was bei ADHS die Rolle spielt und erst dann wird das erkannt. Dieses Masking oder Kompensation ist ja nicht unbedingt schlecht, nur es wird wirklich erst mit Anfang von Therapie wirklich wirksam. Es ist häufig einfach wie ein Schritt vorwärts, zwei Schritte rückwärts, Schritt vorwärts und so weiter und so fort. Und erst mit der adäquaten Therapie kommen diese Kompensationsmechanismen oder Masking-Mechanismen auch zur Geltung. Also viele brauchen das immer noch, klar. Oder wenn man es bis zum 30., 40. Lebensjahr das gemacht hat und Sachen dreimal überprüft hat oder viermal überprüft hat, und ganz viele Post-its gehabt hat, wird man das nicht so schnell abstellen können. Das sind auch Gewohnheiten.
Jetzt, weil das Leben von Frauen ja nicht kompliziert genug ist, gibt es ja noch Hormone und den Zyklus.
Ja.
Inwiefern wirkt sich das auf ADHS aus?
Es ist auch eine extrem wichtige Frage und ich bin überzeugt, dass auch in diesem Unterschied zwischen der Präsentation von den Symptomen zwischen Männern und Frauen Hormone auch eine Rolle spielen. Man weiß ja allgemein in der Psychiatrie, dass Frauen zu internalisierenden Störungen neigen, also Angst und Depression. Männer konsumieren, oder? Die helfen sich dann mit Substanzen. Da ist die Rate viel höher von denen. Und da spielen Hormone eine große Rolle. Erstens das, weil Hormone, zum Beispiel Östrogen, Dopaminsynthese und Verfügbarkeit von Dopamin, was ja bei ADHS so eine große Rolle spielt, beteiligt ist. Ja, Östrogen. Und wenn Sie jetzt eine Lebensspanne von einer Frau anschauen, irgendwann setzt die Pubertät ein, da kommt die PMS-Problematik, dann gibt es vielleicht Geburt, postnatale Depression, perinatale Depression, also Depression in der Schwangerschaft. Und da kommt irgendwann eine Phase von der Transition in die Perimenopause oder Menopause, wo es dann wieder zu Östrogenmangel kommt. Und bei ganz vielen Frauen ist praktisch die Demaskierung erst dann in der Perimenopause. Das heißt, die Hormone spielen wirklich eine große Rolle. ADHS-Betroffene haben Schwierigkeiten und sind vielleicht viel häufiger betroffen, zum Beispiel von der PMS, viel häufiger betroffen von Schwangerschaftsdepressionen oder postgeburtlichen Depressionen oder auch von den Schwierigkeiten in der Perimenopause. Und dann schauen wir natürlich auch, denn viele wissen ja gar nicht darüber Bescheid. Man muss auch sich darüber im Klaren sein, weil dann entsprechende Anpassungen, zum Beispiel mit Medis, Medikamenteneinstellung, Dosiseinstellungen, die Varianz dann sehr helfen kann.
Der Zyklus, hat der einen Einfluss auf die Medikation?
Ja, das ist spannend. Der Zyklus hat tatsächlich so weit Einfluss, als dass jetzt auch aus meiner klinischen Beobachtung seit Jahren und jetzt sind einige Artikel auch darüber erschienen, die Patientinnen Medis als weniger hilfreich erleben, gerade in der PMS-Phase, also in der Woche vor Demenz, haben die das Gefühl, dass die Medis nicht wirken. Und da darf man sich nicht in Irre führen lassen, gerade in der Einstellungsphase, wo man mit Medis anfängt. Und gerade in dieser Phase steckt, kann das sein, dass die Patientinnen die Wirkung als gar nicht so hilfreich erleben, wie es eigentlich in den anderen Zyklusphasen ist. Und da kann man zum Beispiel mit Dosisanpassungen arbeiten. Das heißt, die ADHS-Therapie sollte ja sowieso nicht starr sein, ne? Immer auch viele andere Faktoren mit einbeziehen, Berufswechsel, Lehre, Studium, andere Aufgaben in der Familie, aber halt auch diese perimenstruelle Geschichten. Nicht alle Frauen mit ADHS leiden sehr stark darunter, aber wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass ein Drittel der Patientinnen sowieso unter PMS leiden bei ADHS betroffen fast jede zweite Frau. Und bei jeder zweiten Frau kann man dann Hilfe schaffen, indem man Abhilfe schaffen, indem man halt die Medis erhöht, vorübergehend. Nur diese Woche.
Während dieser einen Woche.
Genau, vor und dann irgendwie, nachdem die Mens einsetzt, dann wieder eine normale Dosis. Also das praktizieren wir hier auch ganz häufig, dass wir die Frauen auch dahingehend beraten, wenn die das selber merken, vor allem.
Wie können Sie oder wir alle dazu beitragen, dass all diese Erkenntnisse sich verbreiten können?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, das ist ja heute ein erster und sehr wichtiger Schritt, darüber zu sprechen, das auch publik zu machen. Vorträge sind natürlich ein Mittel, auch die Fachpersonen zu erreichen, die diese Traits oder diese Merkmale bei den Frauen erkennen können. Und die Forschung ist sehr wichtig, aber da habe ich sehr schlechte Erfahrung in dem Sinne, dass Forschung mit Frauen eigentlich nicht so ein Funding oder nicht so eine Unterstützung bekommt. Das ist leider auch Realität.
Ja, wer keinen eigenen Fragebogen bekommt, bekommt auch kein Funding.
Richtig, nicht richtig. Wahr? Ja, es ist die traurige Realität, aber ja.
Hängt das auch wieder mit der Sozialisierung zusammen?
Da sollten wir drüber nachdenken, aber ja, vielleicht.
Würden Sie sagen, dass der Medizin die Frauen egal sind?
Egal?
Oder zu egal, weitgehend egal?
Ich meine, historisch ist tatsächlich so, dass sehr viele Studien auch auf diesen, und auch sehr viele Pharmastudien zum Beispiel, auf diesen klassischen 70 Kilo Mann gemacht sind. Ne?
Das Weißen.
Ist, ja, richtig, richtig. Es ist tatsächlich ein Punkt, ja. Ja, und die Gendermedizin beschäftigt sich ja mit solchen Fragen. Und ich finde, dass das auch im Studium, bereits im Studium bei den Studentinnen, das deutlich klarer kommuniziert werden muss, dass das halt nicht nur beim Herzinfarkt, wie wir anfangs gesagt haben, diese Unterschiede geben können, sondern in vielen anderen Krankheitsbildern, somatisch wie psychisch, diese Unterschiede zwischen der Präsentation der Symptome geben kann. Ja. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wie wir in der Gesellschaft das verändern können.
Nun ist es aber leider so, dass allein das Wort Gender, wahrscheinlich kann man Gendermedizin gar nicht erst aussprechen, das erzeugt ja schon heftige Gegenwehr.
Mhm.
Also wie kommen wir da weiter, wenn schon das Wort Gendermedizin sich zum Wort Modekrankheit gesellt?
Oh, furchtbare Mischung, ja. Ist tatsächlich schwierig, ja, ja. Modeerkrankung, da habe ich sehr große Mühe, immer noch, wenn das so gesagt wird, apropos des Stigma. Und wenn dann eben Gendermedizin dazu kommt, verdrehen alle Augen. Aber es ist die Realität. Und auch da gehört eine sachliche, klare Aufklärung. Hilft.
Jetzt ist es mit dem Sachlichen ja auch nicht so weit her derzeit.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass diese Dinge einen sehr schweren Stand haben. Wissenschaft, Fakten.
Richtig.
Gendermedizin.
Ja. Ja.
Respekt allgemein.
Ja.
Denken Sie, es ist schwieriger geworden, diese Inhalte zu vermitteln? Denken Sie, es wird wieder einfacher werden?
Ich glaube, das sind wir wieder bei dem Thema Schein und Sein. Ich glaube, wir möchten, dass das so ist. Und wir wünschen uns auch natürlich auch als Fachkräfte, dass das so ist. Ob das tatsächlich an der Basis der Gesellschaft so ankommt, wie wir es wünschen, ist fraglich, ja. Ich finde es zum Beispiel extrem wichtig, dass wir überhaupt das Thema ADHS thematisieren, ADHS bei Frauen. Aber es gibt ja wie so eine Gegenbewegung, Social Media, die dann zum Beispiel zur Selbstdarstellung beiträgt, wo einfach nur einzelne vermeintliche ADHS-Symptome sehr plakativ gelebt werden und dann wiederum die Kritiker kommen und sagen, hey, habt ihr jetzt eine Epidemie hier? Leidet jetzt jeder an ADHS? Und ich finde, wir müssen wirklich auf beiden Seiten schauen, damit diejenigen, die wirklich leiden und so einen Leidensweg hinter sich haben, wie wir besprochen haben, nicht wieder drunter kommen, oder? Dass die nicht wieder bestraft werden dafür, dass in der Social Media ADHS als Geschenk gefeiert wird. Ich habe eine riesen Mühe damit. Wenn ich die Werdegänge meiner Patienten und die Biografien anschaue, kann ich beim besten Willen nicht sehen, dass das ein Geschenk ist. Es mag so sein, und es ist tatsächlich so, dass viel mehr ADHS-Betroffene zum Beispiel kreative Berufe ausüben, dass die viel mehr Querverbindungen haben, dass die viel komplexer zum Teil denken, aber die kommen gar nicht dazu, erst diese Ideen umzusetzen. Es sind geniale Leute dabei. Man darf das nicht vergessen. Unglaublich kreative Leute, aber die kommen nicht dazu, dieses Potenzial überhaupt auf den Boden zu bringen, wenn ich das so formulieren kann. Und dann hilft das dann auch nicht, wenn irgendein super erfolgreicher jemand sagt, I overthink, ich überdenke oder ich grüble und ich habe ADHS. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir als Fachpersonen zum Beispiel in solchem Rahmen wirklich auch sachlich informieren und sagen, das Overthinking ist nicht solitär ein Symptom für ADHS, sondern es gehört viel mehr dazu.
Ich kann von mir selber sagen, dass ADHS mein Leben wirklich nicht vereinfacht hat.
Mhm.
Wenn ich nur schon daran denke, wie schwer es mir fällt, einen Alltag zu organisieren, mhm. das ewige Prokrastinieren von mhm. allem.
Mhm.
Ich nehme gerade ein Lehrerdiplom in Angriff und es gibt eine Möglichkeit, das im Fernstudium zu machen und das werde ich nie schaffen. Das weiß ich von mir. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht tauschen. Ich möchte nicht kein ADHS haben, weil ich gerade dieses sehr schnelle und vielseitige sehr schätze und auch meine Begeisterungsfähigkeit. Ich kann schon nachempfinden, wie jemand dazu kommt, das Wort Geschenk in den Mund zu nehmen.
Mhm.
Aber so propagieren möchte ich es dann doch nicht. Dafür ist es zu beschwerend.
Also Sie würden das nicht als Geschenk bezeichnen?
Ich würde die positiven Aspekte als Geschenk bezeichnen.
Welche zum Beispiel?
Ja, eben die Kreativität und die Möglichkeit, die Fähigkeit, mich einfach für so viele verschiedene Dinge zu begeistern. Ich finde grundsätzlich alles interessant.
Mhm.
Ich habe im Rahmen dieser Suche nach dem passenden Ausbildungsort für das Lehrerdiplom wurde mir ein Stundenplan vorgelegt und ich fand einfach alles total interessant. Und das führe ich halt auf meine Disposition zurück. Und das möchte ich auch nicht missen. Aber am Ende ist es wahrscheinlich ein Nullsummenspiel, weil einfach so viele Erschwernisse dazukommen.
Richtig, Sie haben ja gesagt, ich möchte das machen, aber vielleicht werde ich es gar nicht erreichen. Also ich sehe es nicht so pessimistisch wie Sie.
Nein, ich meine, allein die Form des Fernstudiums, die bedingt ja, dass man dann zu Hause sitzt und sich diszipliniert. Und das muss ich gar nicht erst versuchen.
Richtig,
das meine
richtig,
ich.
Richtig.
Wenn ich hingegen in einen Stundenplan genötigt werde, so wie bei der Arbeit ohnehin, dann funktioniert das sehr gut. Also Struktur ist hilfreich, aber eben, wenn ich Dinge organisieren muss zu Hause, dann bleiben die liegen und zwar für immer.
Das ist nochmal guter Punkt im Zusammenhang mit ADHS und Frauen, ne? Weil Sie gesagt haben, eigentlich muss zu Hause Sachen organisieren. Dieses Organisieren vom Haushalt und von Daily Business zu Hause hängt ja häufig an den Frauen. Und das ist genau das, was Sie sagen. Das braucht viel mehr Energie als Strukturen von außen zu haben, die einen so ein bisschen dazu zwingen, die Sachen zu machen und nicht in diese Sache zu verfallen, zu prokrastinieren. Und ich glaube, Frauen sind sehr häufig damit konfrontiert, diejenigen zu sein, die Struktur schaffen müssen. Und wenn eine Frau schon selbst Schwierigkeiten hat mit Strukturen, geht das heute schief.
Wie könnte man diesen Frauen helfen, diesen Hausfrauen mit ADHS?
Also Therapie hilft, das ist
ja schon, erwiesen. Aber Sie haben ja keine Zeit für Therapie, weil Sie ja den Haushalt machen müssen.
Also man muss schon sagen, eine der Hauptpfeiler ist ja die Psychopharmakotherapie. Und wenn man dann Glück gehabt hat und abgeklärt worden ist und richtig gut eingestellt worden ist, kann man vielen diesen Problemen auch damit begegnen. Das ist so. ADHS ist nun mal eine neurobiologische Störung, die aufgrund von Disbalance von bestimmten Botenstoffen entsteht und darum hilft da auch die Pharmakologie. Ja, also es ist ganz spannend. Ich höre ganz viel von den Vorbehandlerinnen, die dann sagen, ja, wir haben so lange versucht, psychotherapeutisch, und die Patientin hat nichts gemacht und auf einmal macht sie ihre UFSCI. Das heißt, wenn eine Patientin selbst mit ihren epischen To-Dos belastet ist und die Psychotherapeutin dann noch 10 To-Dos drauflegt, aber diejenige nicht behandelt ist, geht das schief. Das ist spannend. Das beobachten dann die Zuweiser, dass auf einmal auch die Verhaltenstherapie überhaupt wirksam wird nach der Pharmakotherapie. Und das ist ja, zumindest haben wir hier das Glück auch in der Schweiz, dass auch verschiedene Medikamente zur Verfügung stehen. In vielen Ländern ist das eben nicht so.
Brauchen Frauen eher Medikamente oder mehr als Männer?
Super spannende Frage. Die werden übersehen. die werden später diagnostiziert. Und wenn sie die Diagnose bekommen, es gibt Studien tatsächlich dazu, die kriegen noch viel später überhaupt ADHS-Medis angeboten. Stellen Sie sich das vor. Die haben die Diagnose endlich und niemand kommt auf die Idee, die richtige Therapie anzufangen. Ja?
Lassen Sie mich abschließend fragen, wie ich meiner Partnerin mit ADHS ein besserer Partner sein kann. Vergessen Sie nicht, ich habe selber ADHS.
Ich glaube, reden, kommunizieren, Sachen nicht übel nehmen. Ich glaube, das ist, glaube ich, gegenseitig wichtig, wenn Sachen vergessen werden.
Das ist eher mein Ding.
Dass Sie die Sachen vergessen.
Ja, meine Partnerin vergisst nie was. Womöglich ist das Masking.
Masking,
ich
ja.
Ich frage sie mal.
Vielleicht Sachen auch aufschreiben. Häufig höre ich zum Beispiel, dass in der Diskussion dann vorkommt, das habe ich doch gesagt. Und dann, nein, du hast das nicht richtig gehört. Vielleicht manches Mal aufschreiben.
Ja, sag mir was.
Also sehr, sehr klare Sachen, vielleicht die Partnerschaft betreffen oder wichtige To-Dos, dass man die auch aufschreibt gemeinsam.
Wir haben,
in so einem Hub. Gemeinsam.
Ja, das ist es ja eben genau. Wir haben dieses die gemeinsame iCloud-Notiz. Bloß sollte man sich daran erinnern, dass man diese Notiz hat, so wie man sich erinnern sollte, dass man am Morgen sein ADHS-Medikament nehmen sollte.
Ja.
Es ist ja in der Theorie alles noch ein bisschen einfacher.
Ja.
Aber lassen Sie mich vielleicht anders formulieren. Was sind Bedürfnisse, die ADHS-Frauen an ihre Partner und Partnerinnen haben? Üblicherweise. Unerfüllte. Also meine Partnerin sagt sehr oft oder eigentlich immer, was sie braucht, aber was beobachten Sie? Nachsicht ist sicher.
Nachsicht, ich glaube wirklich auch Unterstützung, also ganz pragmatisch Entlastung auch im Alltag. Ich zum Beispiel rate manchen Patientinnen, die sich das leisten können, vielleicht einmal pro Woche, jetzt ganz blöd und pragmatisch, Haushaltshilfe. Ne, das Thema Wäsche. Zum Beispiel irgendwelche riesige Wäscheberge oder Hilfe mit Hausaufgaben bei den Kindern, dass man das aufteilt, ne? Dass das nicht nur an den Frauen kleben bleibt. Den Raum geben, dass auch sie ihren Sport, ihre Hyperaktivität, wenn das ein Thema ist, ausleben kann. So häufig scheitert es ja wirklich an der Zeit. Dabei helfen tatsächlich, so zeitliche Räume zu geben.
Das ist aber auch ein Aufruf an die Frauen, besagte Räume einzufordern.
Definitiv, es ist es, aber dieser Aufruf muss auch gehört werden.
Aber da sind wir wieder beim stummen ADHS.
Richtig, richtig, richtig. Aber das ist tatsächlich so, dass Frauen auch weniger das kommunizieren. Es ist, die versuchen, die Probleme irgendwie selbst zu lösen. Also dieses typisch Internalisierende. Das eben 5 Stunden Hausaufgaben zu machen und irgendwo in die Leere zu starren bei Mädchen. Bis das dann bekannt wird, ja.
Hausaufgaben und Mädchen, was sagen Sie dazu?
Hausaufgaben und Mädchen, ja. Wie gesagt, es kann Stunden gehen. Ohne dass irgendwas produziert ist. Es kann 4-5 Stunden vergehen am Träumen oder ich habe Beispiele von Frauen, die zum Beispiel Tagebücher oder Agendas, die eigentlich zur Planung gedacht sind, illustriert haben, statt Hausaufgaben zu machen. Das ist tatsächlich etwas, was zeitlich deutlich länger geht als bei den Nicht-Betroffenen. Das ist ein mühsames Thema. Ja, Sachen vergessen, verlieren, das ist auch häufig bei Mädchen. Aber da muss man aufpassen, durch diesen zeitlichen Zusatzaufwand oder vielleicht durch Eltern, die Probleme erkennen und vielleicht 5 Nachhilfelehrer organisieren, vielleicht kennen sie aus ihrem Schulalltag das, vielleicht diese Mädchen gar nicht erst auffallen. Durch diese viele Unterstützungsmaßnahmen. Und das muss man zum Beispiel in der Anamnese immer fragen. Ich will da sonst ja immer auch Schulzeugnisse bringen. Und manchmal sind die ja gar nicht so auffällig, gerade die Primarschulzeugnisse. Auffällig wird es dann ab der nächsten Stufe oder Oberstufe, ob es jetzt Sek ist, Gimi oder Realschule. Ab dann kommen die Auffälligkeiten. Und man muss immer fragen, warum diese Frau nicht aufgefallen ist. Häufig gibt es 3, 4 Nachhilfelehrer oder Eltern, die dann daneben hocken und die Hausaufgaben mit denen machen. Ja, das ist. Und ADHS ist völlig unabhängig vom intellektuellen Potenzial. Es können geniale Leute das haben, die ganz viel intellektuelles Potenzial haben und damit das maskieren. Und es können auch durchschnittsbegabte Menschen ADHS haben. Ja. Also das kann auch so zu Masking beitragen. Wenn jemand irgendwie vielleicht naturgegeben mehr Talente hat oder mehr Möglichkeiten hat, ist dieser dann vielleicht eher imstande, ADHS zu maskieren.
Eine fiese Ironie.
Fiese Ironie, ja.
Hier steht noch eine gute Frage aus der Hand meiner Partnerin. Was raten Sie Frauen, die das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden?
Ein sehr kompliziertes Thema. Eine ADHS-betroffenen Frau.
Ich denke, man kann es für alle Frauen beantworten, aber ja, bleiben wir mal bei den ADHS-Betroffenen.
Ja, ich glaube, das Problem gerade bei ADHS-Frauen ist das schlechte Selbstbewusstsein. Also Frauen mit ADHS haben, und das ist ganz typisch, viel, viel schlechteres Selbstbild als die Männer mit ADHS, weil die eben halt die Hilfen viel später bekommen, akademisch viel schlechter performen und immer diese negative Rückmeldung bekommen. Und ich glaube, das A und O ist, dass die Frauen, wenn die ernst genommen werden wollen, auch wirklich an sich selbst glauben sollen.
Das sich ist, glaub, selber Schritt, ernst nehmen.
Sich selbst ernst nehmen, an sich selbst glauben, das ist, glaube ich, der erste Schritt.
Jetzt haben Sie vorhin doch das Wort typisch verwandt.
Ja.
Würden Sie sagen, das ist aber jetzt ein typisches Merkmal für Frauen, dass sie ein schlechteres Selbstbild haben?
Ja, doch. Haben wir ja auch zwischendurch immer so angerissen. Es ist tatsächlich so, das ist, sagen nicht nur die Studien, das sehen wir auch wirklich im klinischen Alltag, dass Frauen dann viel zögerlicher sind, was das Selbstbewusstsein angeht, sich viel weniger getrauen als die betroffenen Männer. Ist tatsächlich so.
Frau Buertzdel, das war ein ganz, ganz tolles und lehrreiches Gespräch. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit und die Verbreitung Ihrer Erkenntnisse weiterhin viel Erfolg und Kraft.
Ja, vielen Dank, dass Frauen mit ADHS somit so ein bisschen Stimme bekommen haben. Danke.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Episode. Als von ADHS Betroffener lerne ich selber eine Menge bei diesen Gesprächen. Danke darum auch an alle Mitwirkenden. Bis zur nächsten Episode, Ihr Thomas Mayer.